Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, vielleicht haben Sie sich schon einmal gewundert, warum es im materiellen Kosmos die unzähligen Sterne- und Planetenkonstellationen gibt und welche Bedeutung sie für uns Menschen haben. Auf diese und viele weitere Fragen über kosmische Zusammenhänge erhalten wir heute Antwort. Dazu begrüßen wir Sie herzlich zu unserer Sendung mit dem Thema »Der Mikrokosmos im Makrokosmos«. Das Wort der Sterne an den Menschen, den Mikrokosmos und an seine Seele. Es handelt sich hierbei um einen begleitenden Text von Gabriele, der Prophetin und Botschafterin Gottes, zu dem Buch bzw. zur Sendereihe mit dem Thema »Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes«, einem kosmischen Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit. Liebe Mitmenschen, hören wir nun Gabrieles Erläuterungen über das Wort der Sterne. Zu Beginn könnten wir dabei an einen Spaziergang bei einer sternklaren Nacht denken.
Blicken Menschen in das abendliche, klare Firmament, dann hört man hin und wieder einen freudigen Ruf, wie zum Beispiel: Oh, die Sterne! Unsagbar viele Sterne und die unzähligen Milchstraßen. Sterne über Sterne und Sonnen über Sonnen, wobei der gute Mond nicht fehlen darf. Ist uns Menschen bewusst, dass der materielle Makrokosmos die Speicherquelle für jeden Menschen bildet, weil seine kleine Welt dort als Abbild gespeichert ist? Der materielle Makrokosmos und darüber hinaus die feinerstofflichen Bereiche, auch Kosmen genannt, speichern alle wesentlichen Inhalte unserer fünf Komponenten: Fühlen, Empfinden, Denken, Sprechen und Handeln. Entsprechend den Bewegungen und Verbindungen bestimmter Planetenkonstellationen senden diese dem Menschen nur das zu, was er, der Mikrokosmos, in den Makrokosmos eingegeben hat.
Aus wissenschaftlicher Sicht geht keine Energie verloren. Was jeder Mensch an Energie aussendet, positiv oder negativ, das kommt auch wieder auf ihn zurück. Folglich ist das Echo im Menschen das, was ihn trifft, das Wort der Sterne, die, wie schon gesagt, die Eingaben jedes Menschen speichern und diese, je nach Planeten, also Sternenkonstellation, den Betreffenden in Abschnitten wieder zusenden. Obwohl wir Menschen immer mal wieder hören oder lesen, dass jeder von uns der Mikrokosmos im Makrokosmos und ein Teil des materiellen Kosmos ist, gehen viele darüber hinweg und denken: Ach, was soll's? Trotz alledem, die früheren Ägypter haben die Sternkreiszeichen als Tierzeichen gedeutet. Im Großen gesehen macht das Sinn, denn die Speicherungen in den Sternen führen zu Kulminationspunkten, die jedem von uns Menschen unsere Eingaben zurückgeben.
Wie kann das verstanden werden, dass sich im Menschen das Wort der Sterne widerspiegelt, also zurückstrahlt und im oder am Menschen offenbar wird, entsprechend der Planetenkonstellation, in der einige unserer Eingaben gespeichert sind? Um diese kosmischen Zusammenhänge zu verstehen, müsste man davon ausgehen, dass alles, aber auch alles auf Energie beruht und dass keine Energie verloren geht. Ob wir an den physischen Körper, den Menschen, denken oder an all das, was die Erde trägt, wie Tiere, Pflanzen, Bäume, Sträucher, Blumen, Steine, Mineralquellen und. Alles beruht auf Energie. Und jeder Bewusstseinsaspekt kommuniziert mit Gleichem und Ähnlichem, denn Gleiches zieht immer Gleiches an. Tiere, Pflanzen, Bäume, Sträucher, Blumen und Mineralien sind und bleiben unbelastet. Ihr Bewusstsein, das auch Leben ist, steht mit ihrem Schöpfer, dem All-Einen, dem Ewigen in Kommunikation. Dennoch sind alle äußeren materiellen Formen der Naturreiche in der materiellen Sternenwelt, dem Makrokosmos, aufgezeichnet. Hingegen steht die Seele im Menschen zum einen mit dem unbelasteten Sein, dem Reich Gottes, in Kommunikation und zum anderen mit ihren Belastungen in den feinerstofflichen Bereichen und im materiellen Makrokosmos, und zwar je nach Schwere der Belastung.
Der Mensch als solcher ist das einzige Lebewesen auf dem Planeten Erde, das sich tagtäglich belasten kann. Und das, wie gesagt, mit den negativen Inhalten seines Fühlens, Empfindens, Denkens, Redens und Tuns. Die von Menschen ausgehende Energie geht als erstes in den Speicher seines menschlichen Gehirns ein, in sein Ober- und Unterbewusstsein sowie in Speicherquellen des materiellen Kosmos und in feinerstoffliche Bereiche. Gemäß diesen Speicherungen werden die dementsprechenden Körperzellen über das Gehirn geprägt. Daraus entwickelt sich der Mensch, der Mikrokosmos im Makrokosmos. Infolgedessen ist jeder Mensch von Scheitel bis zur Sohle mehrfach registriert, so auch seine Seele.
Es steht geschrieben, kauft man nicht 5 Spatzen für 2 Groschen? Und doch kümmert sich Gott um jeden einzelnen von ihnen. Doch bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Ende des Zitats. Daraus ist erkennbar, dass der Mensch der Mikrokosmos im Makrokosmos ist und das Fluidum seiner Seele zusätzlich noch im Allkosmos und in den feinerstofflichen Bereichen seinen Widerhall findet. Kein Stäubchen an Energie geht verloren. Tagtäglich ist jeder Mensch selbst sein Wegbereiter und seines Schicksals Schmied. Was also von ihm ausgeht, geht auch wieder in ihn ein und in seine Seele. Scheidet der Mensch hin, dann verlässt die Seele ihr Haus, den Mikrokosmos. Der feinerstoffliche Körper, der Astralkörper, die Seele, bleibt das, was der Mensch war. Denn, wie gesagt, keine Saat geht verloren. Was der Mensch also sät, das überträgt er auch seiner Seele.
Wenn man bedenkt, dass der kleinste Baustein in der Unendlichkeit auf Energie beruht, dann ist auch alles auf Senden und Empfangen ausgerichtet. Weil Energie, und sei es nur ein Staubkorn, den Keim des Lebens trägt. Leben gibt und empfängt. Infolgedessen hat im All auch das kleinste energetische Volumen den entsprechenden Empfänger. In der ganzen Unendlichkeit gibt es also nichts Statisches. Alles, aber auch alles ist in Bewegung. Alles sendet und hat seinen spezifischen Empfänger. Die Buchhaltung der Unendlichkeit ist grenzenlos. Das Soll oder das Haben jedes Einzelnen von uns, ob Mensch oder des Menschen Seele, ist auf das Genaueste aufgezeichnet. Alles Negative, das der Mensch nicht behoben hat, auch was seine Vergangenheit betrifft, steht in Kommunikation mit dem materiellen Kosmos, mit den energetisch gleichschwingenden Planetenkonstellationen. Darüber hinaus ist, wie gesagt, auch seine Seele in feinerstofflichen Bereichen registriert.
Viele, sehr viele Menschen machen sich kaum Gedanken darüber, dass das, was sie ausstrahlen, Energie ist und irgendwann wieder in sie eingeht. Da Energie nicht verloren geht und Energie, ob positiv oder negativ, sendet. Wer sie aussendet, der empfängt. So kann gesagt werden, was jeden Tag auf den Menschen zukommt, sind seine Eingaben in die Sterne. Die Sterne speichern also die Inhalte unserer Verhaltensweisen und senden uns diese in den unterschiedlichsten Situationen und Begebenheiten zu. Infolgedessen empfängt jeder einzelne Mensch das, was er in die Gestirne eingegeben hat. Jeder Mensch ist daher jeden Augenblick, jede Sekunde und jede Minute mit dem materiellen Makrokosmos in Kommunikation und seine Seele auch mit den feinstofflichen Bereichen, die ihr unter anderem den Weg in die nächsthöheren Ebenen aufzeigen.
Wie schon des Öfteren dargelegt, bildete sich das Sternenmeer des materiellen Weltalls durch den Fallgedanken, größer sein zu wollen als der Alleine, der im Abendland Gott genannt wird. Der Fall entstand aus den unlauteren Wurzeln des Trenne-, Binde- und Herrsche-Prinzips im Gegensatz zum göttlichen Prinzip der Einheit, verbinde und sei. Die Dichte, die wir Menschen Materie nennen, bildete sich also durch die Abkehr von Gottes Gesetz, dass die Liebe Gleichheit und Einheit ist. Der Makrokosmos fügte und fügt sich zu kaskadenartigen Gebilden zusammen, zu lichtarmen energetischen Wogen, zu einer Art Welle, die sich in unvorstellbaren Zyklen zu energetischen Mengen wellenartig auftürmten und auftürmen, sich also zu gleichartigen Massen zusammenfügten und zusammenfügen, und das mit unterschiedlicher Lichtintensität. Nach menschlichen Vorstellungen nennt man die energetisch aufgetürmten, lichtarmen Massen den materiellen Kosmos. Der materielle Kosmos ist nichts anderes als die Schlacke der Fallwesen. Sämtliche Generationen von Menschen und deren Seelen haben daran Anteil. Tiefer blickend kann daraus die Wiederverkörperung vieler Seelen abgeleitet werden. Der Tiefstand menschlicher Ignoranz ist das Ego der heutigen Generationen und ist die Kampfansage gegen Gott. Denn Gott, der Ewige, ist die allgebende Liebe und die Nächstenliebe, das Gesetz der Einheit und Gleichheit.
Das mächtige Reich Gottes ist feinstofflich und alles, was im Reich Gottes lebt und wirkt, ist feinstofflich, also Urstoff. Es ist das ewige Gesetz der Gottes- und Nächstenliebe. Es sind im Reich Gottes die göttlichen Wesen. Es ist das Allschöpfungsleben der geistigen Mineralien, Pflanzen, Tiere, Naturwesen. Alles in allem ist es die Kraft, das Leben, die Liebe des mächtigen Allschöpfergeistes. In der ganzen Unendlichkeit wirkt das schöpfende und schaffende ewige Gesetz des Alleinen, die unendliche, ewige, unerschöpfliche Fülle des ewigen Seins. In das unerschöpfliche Gesetz der Unendlichkeit sind alle Kosmen eingebettet, auch der materielle Kosmos.
Wir hörten vom Fall der abtrünnigen Wesen, dessen Sinnen und Trachten es war, alle göttlichen Formen aufzulösen, einschließlich des Reiches Gottes. Dabei nahm ihre Lichtintensität mehr und mehr ab, mit der Folge, dass ihre Körper dunkler und grobstofflicher wurden. Anstatt in das ewige Reich Gottes zurückzukehren, verbrauchten gleich missbrauchten sie mehr und mehr ihr Lichtpotenzial. Trotz dieser Wahrnehmung kämpften sie gegen die Gottes- und Nächstenliebe, gegen das Gesetz der Alleinheit weiter. Nach jedem Kampf gegen Gottes Gesetz, gegen die Einheit des ewigen Gottesreiches, merkten sie, dass lichtarme Zonen entstanden. Es waren immer gröber werdende Energien und Strukturen, die ihrem energetischen, lichtarmen Dasein entsprachen. Allmählich erkannten die abtrünnigen Wesen, dass sich ihr Energievolumen verringerte, weil ihre Körper dichterer Stoff wurden. In Zyklen, in denen sich der Fallgedanke fortsetzte, wurde erkennbar, dass sie einen sogenannten Stützpunkt benötigten, um weiter gegen die Allliebe, gegen Gottes Gesetz vorzugehen. Gemäß dem ihnen entsprechenden Fallvolumen suchten sie in den schon bestehenden feinerstofflichen Bereichen einen Aufenthaltspunkt, von wo aus sie ihren Kampf gegen die Alleinheit, gegen das Reich Gottes fortsetzen konnten. In unzähligen Fallschüben entstand daraus der materielle Kosmos, eine zusammengeschobene Masse von lichtarmen Gestirnen, zu denen auch die Erde gehört, die die abtrünnigen Wesen als Stützpunkt gleich Kampfpunkt ausersehen hatten und entsprechend strukturierten. In Zyklen der Verdichtung von ehemals göttlich-geistiger Energie bis hin zur materiellen kosmischen Fallschlacke, dem materiellen Kosmos, entstanden in weiteren energetischen Schüben grobstoffliche Formen, die letztlich zur Menschwerdung führten.
Der Fallgedanke ist das umgekehrte Prinzip von Gleichheit, Freiheit, Einheit und Brüderlichkeit gleich Geschwisterlichkeit und Gerechtigkeit. Aus diesen fünf Einheitskräften wurde aus Gleichheit die Ungleichheit, aus Freiheit die Unfreiheit, die lautet, ich nehme mir die Freiheit heraus, aus Einheit die Uneinheit, die lautet, ich bin mir selbst der Nächste, aus Brüderlichkeit gleich Geschwisterlichkeit, die Ungeschwisterlichkeit, die Ich-Sucht, und aus der Gerechtigkeit die Ungerechtigkeit, die Rechthaberei. Diese negativen Kampfstoffe beinhalten die allzu menschlichen Assoziationen im Fühlen, Empfinden, Denken, Sprechen und Handeln des einzelnen Menschen, wobei der gefährlichste Kampfstoff die Gedanken sind. Gedanken, die aus dem üblichen Fühlen und Empfinden kommen, sind die Vorläufer zu den entsprechenden Taten. In den Gedanken entsteht das Bild, das sich aus den Inhalten des Fühlens und Empfindens herauskristallisiert. Das Bild, ob es eine positive oder negative Grundlage hat, wird irgendwann wirksam, da es in die Gestirne eingeht und von den Gestirnen aus nach kosmischen Abläufen zum Tragen kommt.
Was der Mensch also sendet, das empfängt er. Saat und Ernte sind so lange untrennbar, bis sie vom Absender, dem Menschen, behoben werden. Um die energetischen Zusammenhänge, die über den materiellen Kosmos hinausgehen, besser verstehen zu können, müsste man sich bewusst machen, dass der Mensch nichts anderes ist als die Hülle eines Wesens, das Seele genannt wird, in der im Urgrund ein feinstoffliches Wesen agiert und reagiert, das dem Reich Gottes angehört. Bis zu der essentiellen Lichtkraft im Urgrund der Seele jedes Menschen, auch Wesenskern genannt, kann der Mensch seine Seele belasten. Der Wesenskern selbst ist unbelastbar. Scheidet die Hülle der Mensch hin, dann folgt die Entkörperung der Seele. Der Aufenthaltsort der Seele kann dann der materielle Kosmos sein oder feiner stoffliche Bereiche. Es kommt einzig auf den Grad der Verschattung der Seele an, auf die entsprechende Lichtintensität des ehemaligen Menschen. Die Hülle der Seele, der Mensch, ist also der ausschlaggebende Faktor im Hinblick darauf, was er sich und seiner Seele auflastet.
Die kosmische Buchhaltung ist präzise. Das Soll und das Haben des Menschen und seiner Seele stehen in beständiger Kommunikation mit dem All und sind im All verzeichnet. Entsprechend dem Sende- und Empfangsvolumen aller Menschen bewegt sich der materielle Makrokosmos. Daraus ergeben sich Zusammenschlüsse von Planeten, die gleiche und ähnliche Eingaben gespeichert haben. Es sind Kulminationspunkte von Sendevolumen, die unter anderem auf Menschen treffen, die einiges miteinander zu bereinigen hätten, denen eine Botschaft vorauseilt. Das Sende- und Empfangsvolumen aus den entsprechenden energetischen kosmischen Kulminationspunkten entspricht immer dem Soll und Haben des Menschen und seiner Seele. Das Soll und Haben ist jeden Augenblick entscheidend. Es wägt und misst. Des Menschen nicht aufgearbeitete Vergangenheit ist die Zukunft der Seele. Jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Kein Mensch kann einem anderen seine Energie aufzwingen. Was jeder Einzelne aussendet, wird er gerechterweise auch selbst empfangen.
Es steht geschrieben, dass der Mensch sich nicht täuschen soll, denn was er sät, das wird er ernten. Der materielle Makrokosmos und die feinerstofflichen Bereiche sind Speicherkosmen. Nach ehernen Gesetzen geht jede unbewältigte Saat irgendwann auf. Der Mensch sollte sich viel öfter Gedanken machen über die gerechte Buchhaltung Gottes und dass jeder Mensch nur das empfängt, was er gesät hat und nicht, was der andere im Hinblick auf ihn sät. Das heißt, was andere zum Beispiel negativ über uns denken, sprechen oder gar tun, das ist deren Saat und auch deren Ernte. Außer wir sind daran beteiligt. Dadurch schaffen wir unsere Ursachen, die irgendwann bei uns zur Wirkung kommen. Sind wir mit dem anderen verknüpft durch gemeinsam geschaffene Ursachen, dann trifft jeden das, was er gesät oder dem anderen zugedacht, zugesprochen oder gar zugefügt hat.
Wir lesen weiter in diesem sehr inhaltsreichen und komprimierten Text von Gabriele. Die Auswirkungen im Menschen, die Ernte also, kann unterschiedlich sein. Sie entspricht immer den persönlichen Eingaben. Ein Kulminationspunkt strahlt aus und trifft Menschen, die im Ursachengeflecht eine Wurzel bilden. Sie werden daraus ausschließlich ihren Anteil empfangen. Wir sollten uns jeden Tag öfter bewusst werden, dass es nicht darauf ankommt, ob das, was wir fühlen, empfinden, denken und sprechen, richtig ist. Es kommt einzig auf die Inhalte dessen an, was in diesen 5 Komponenten enthalten ist, was wir also hineinlegen. Es ist kein Zufall, was auf jeden einzelnen von uns Menschen zukommt. Es kommt nur das auf uns zu, was wir selbst in die Sternenwelt, in den Makrokosmos eingegeben haben. Wie gesagt, sind die unzähligen materiellen Gestirne ob wir sie sehen oder nicht sehen, Speicherquellen, so auch die feinerstofflichen Bereiche, auch Kosmen genannt. In jeder Speicherquelle ist der ewige Gott, die Allliebe, die Güte und Barmherzigkeit. Gott, die Liebe, ist kein strafender Gott, der dem Menschen seine Ursachen, seine Eingaben ohne Vorwarnungen und Hinweise über das Sternenmeer zustrahlt. Gott ist die Mahnung und die Hilfe in unserem Gewissen, sofern dieses intakt ist, was besagt, nicht belegt von erdgebundenen Kräften.
Ein Beispiel. Ein sich aufbauender Kulminationspunkt beginnt, erst all jene Menschen, die unter der Strahlungsintensität eines werdenden Kulminationspunktes stehen, zu mahnen und zu warnen. Mahnungen, auch Warnungen, tun sich vielfach über die Tagesereignisse dem Einzelnen kund. Je nach Eingaben mahnt und warnt die ewige Kraft die Liebe Gottes über die Sternenwelt und zeigt in einem intakten Gewissen so manches auf, wie zum Beispiel gewisse Unpässlichkeiten, kleine oder gar größere persönliche Unannehmlichkeiten im Betrieb, auf der Straße, bei einer Autofahrt, beim Einkaufen oder in der Familie zwischen Frau und Mann, mit den Kindern, mit den Anverwandten und. Es sind immer Hinweise, Mahnungen und Warnungen, die die Liebe, Güte und Barmherzigkeit, die Allgegenwart Gottes uns Menschen zukommen lässt.
Gott mahnt, Gott warnt, Gott hilft. Leider werden die meisten Mahnungen und Hinweise als Zufall angesehen oder mit den Worten »Der andere ist schuld« abgetan oder »Heute habe ich Glück gehabt« oder »Die Diagnose, die der Arzt gestellt hat, ist nicht schwerwiegend.« Eine höhere Dosis der Strahlung aus der Sternenwelt, dem sich zusammenfügenden Kulminationspunkt, kann einen Schicksalsschlag auslösen oder gar eine Krankheit und weiteres mehr. Doch immer ist die Gottes- und Nächstenliebe die rechtzeitig mahnende und helfende Kraft. Die materiellen Gestirne sind unter anderem auch Wegweiser, dann, wenn unser Sendevolumen weitgehend positiv ist und den 10 Geboten Gottes durch Mose entspricht, sowie den Lehren der Bergpredigt Jesu. Daraus entfalten sich die positiven Kräfte in uns. Dann können wir Hilfe aus Gottes allgegenwärtigem Gesetz der Liebe, Güte und Barmherzigkeit empfangen.
Liebe Mitmenschen, hören wir nun die weiteren Erläuterungen von Gabriele über den Mikrokosmos im Makrokosmos und das Wort der Sterne an den Menschen und an seine Seele. Einem wachsamen Pilger auf dem Pfad über diese Erde ist bewusst, dass es keine Zufälle gibt und alles uns etwas zu sagen hat. Er weiß aber auch, dass eine höhere Macht ihm beisteht, sodass er das, was an Negativen noch auszubrechen droht, rechtzeitig mit der Kraft des Christus bereuen und bereinigen kann. Und so er dieses und Ähnliches nicht mehr anstrebt, ist es aufgehoben und in Positives umgewandelt. In der Vergangenheit jedes Menschen gibt es viele Fingerzeige, um rechtzeitig etwas zu beheben, wie zum Beispiel Neid, Streit, Eifersucht, Hass, Abwertung des Nächsten, Familienstreit, aber auch Mobbing am Arbeitsplatz und.
In jedem von uns ist die Kraft, das Ungute, das Gegensätzliche zu erkennen, um es zu beheben, bevor einiges wirksam wird, Vorausgesetzt, wir sind bereit, uns selbst zu hinterfragen, uns selbst ungeschminkt anzusehen, was bei uns zugrunde liegen könnte. Haben wir den Ansatzpunkt unserer gefährlichen Saat gefunden, dann fällt es uns um vieles leichter umzudenken, um ein positives Menschenbild zu schaffen. Dabei könnten uns die Worte Jesu helfen. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. So mancher fragt sich, warum mit dem Gegner bereinigen, solange ich mit ihm noch auf dem Weg, also im Zeitlichen bin?
Denken wir über Folgendes nach. Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Worte und Taten sind mit Schalen oder Hüllen zu vergleichen. Jeder Mensch legt in die Schale gleich Hülle andere Vorstellungen persönlicher Art hinein, die er in der Schnelligkeit der Tagesereignisse nicht immer detailliert zu greifen und zu durchschauen vermag. Und doch sind es von Menschen produzierte Energien, die er in sich, in seiner Seele und in der Sternenwelt speichert. Die fünf Komponenten haben also Inhalte, die ausnahmslos entscheidend sind, weil sie zum einen unseren physischen Körper, die Zellen und Organe prägen und zum anderen vom materiellen Kosmos und darüber hinaus von feinerstofflichen Kosmen aufgenommen, also gespeichert werden. Wie gesagt, scheidet der physische Körper, der Mensch, hin, dann verlässt die Seele ihr Haus, also ihren Körper, und geht in der Sternenwelt den Weg, den der Mensch ihr übertragen hat.
Der Mensch ist also der Seismograf seiner Seele. Eine lichtere Seele geht den Weg des Vergessens in höhere, feinerstoffliche Bereiche. Eine erdnahe, verschattete, also lichtarme Seele bleibt unter Umständen an den materiellen Kosmos gebunden, da sie noch erdgebunden ist. Die Programmwelt des Menschen, dessen Inhalte die fünf Komponenten sind, ist entscheidend. Gerade in der heutigen materialistischen Zeit setzt sich der Mensch ohne Bedenken den vielen weltbezogenen Angeboten aus. Damit belastet er sich und seine Seele, die nach dem Hinscheiden des physischen Körpers erdgebunden sein kann. Denn die materialistische Wunschwelt ist eine Prägung im Menschen und in der Seele, die nach der Entkörperung immer wieder danach strebt, sich zu inkarnieren, sich also einzuverleiben, um als Mensch ihre Wünsche und ihre Süchte auszuleben. Wir Menschen sollten uns des Öfteren bewusst werden, dass Gleiches wieder Gleiches anzieht und Gleiches zu Gleichem zieht.
Eine andere Variante bietet sich für eine erdgebundene Seele dann, wenn keine Inkarnation möglich ist. Sie sucht sich in diesem Fall Menschen mit gleichen unerfüllten Wünschen und abartigen Süchten. Sie schleicht sich in die Aura der Menschen ein, die in demselben Zustand leben wie die erdgebundene Seele, um sich das zu holen und sich das durch den Menschen zu erfüllen, wonach es diesem gelüstet. Trotz all dieser Gefahren ist die Erde eine Gnadenstätte, denn jeder Mensch wird vom Ewigen, von Gott, über die Gestirne rechtzeitig gewarnt, um zu bereuen, zu bereinigen und das Ungute nicht mehr zu tun. Auf diese Weise kann sich der Mensch und seine Seele von den Belastungen und dem seelischen Erdverhaftetsein befreien. Jeder Einzelne kann also für sich und seine Seele unvorstellbar viel Positives erreichen.
Hat der Mensch seine Erdenzeit nicht genützt, dann ist es möglich, dass die Seele nach ihrer Entkörperung erdnah bleibt. Denn das nicht aufgearbeitete Negative ist die Zukunft des Menschen und seiner Seele. In Abtragungsstätten, in Kulminationspunkten von Gestirnen hat dann die Seele das, was ihr vom Menschen aufgelastet wurde und in ihr wirksam ist, oftmals schmerzlich abzutragen. Eine Bitte um Bereinigung ist nicht ohne weiteres möglich wie auf der Materie unter den Menschen. Die Wege in die Kosmen sind für jede Seele grundverschieden. Daher ist es nicht immer so leicht möglich, eine Seele in einer anderen Seelenregion zu erreichen oder gar den betroffenen Menschen um das Vorliegende, das in der Seele aktiv Gegensätzliche, zu beheben.
Wie oft denkt und spricht man vorschnell und lapidar nach einem gefahrvollen Ereignis oder nach überstandener Krankheit? Gerade noch bin ich einigermaßen gut davongekommen. Meist bleibt es bei dieser Aussage. Man verhält sich daraufhin weiter wie bisher. Leider fragen sich wenige Menschen, was will mir das wohl sagen? Denn was nicht behoben ist, bleibt in den Speichersternen. Es ist möglich, dass der materielle Kosmos noch einiges mehr gespeichert hat. Doch darüber denken die wenigsten nach. Der genügsame Mensch ist damit zufrieden, gerade noch davongekommen zu sein, wie er meint. Die Warnungen aus dem Kulminationspunkt wurden jedoch nicht beachtet und die Ursachen nicht behoben. Ganz im Gegenteil. Der Mensch denkt, redet und handelt weiter wie bisher. Das heißt, er gibt seine negativen Saaten wieder in die Speichersterne ein. Der besagte Kulminationspunkt wird zur gegebenen Zeit dem Menschen das wieder zustrahlen, was im Kulminationspunkt gespeichert ist. Und zwar nur das, was der Mensch sich selbst aufgelastet hat. Denn aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was der einzelne Mensch in die Sternenwelt an Negativem eingegeben hat, kann nur von ihm selbst aufgehoben werden. Denn kein anderer Mensch hat Zugang zu den Inhalten der Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Worte und Handlungen eines anderen.
Das Erdendasein ist eine Chance für jeden Menschen und seine Seele. Im Zeitlichen kann der Mensch einen Arzt aufsuchen, um seine Unpässlichkeit oder Krankheit behandeln zu lassen. Außerdem kann er vor Gericht ziehen, um sein Recht zu fordern, gar zu erstreiten. Im Jenseits ist das alles nicht möglich. Nach der Entkörperung der Seele gilt vorwiegend die Bereinigung durch Abtragung. Im Jenseits gibt es keinen Arzt, der der Seele Medikamente verschreibt. Die Speichersterne sind das Gericht der Gerechtigkeit. Sie wägen und messen und teilen jedem den Teil seines Unrechts zu. In der ganzen Unendlichkeit des jenseitigen Seins gibt es also kein Recht und keine Rechtsprechung, keine einseitige Verurteilung. Die Buchhaltung Gottes, die Kosmen, bilden die Waage, die alles auf das Genaueste auslotet und dementsprechend der Seele gerecht zuteilt. Die belastete Seele im Jenseits hat es also wesentlich schwerer als im Diesseits der Mensch.
Wenn man umsichtig ist, dann erkennt man, dass es sich viele Menschen auf Kosten anderer gut gehen lassen. Sie denken nicht daran, was sie ihren Mitmenschen auflasten. Nach der Entkörperung ist eine solche Seele aufgebracht, enttäuscht und aggressiv, weil sie das nicht erreichen kann, was für sie als Mensch erreichbar war. Weltverhaftete egomanen Seelen halten sich lange Zeit im materiellen Kosmos auf, da ihnen der Wunsch nach geistiger Reife fehlt. Viele dieser Seelen bleiben erdnah und drängen darauf, wieder Mensch zu werden, sich also aufs Neue zu inkarnieren. Wie schon gesagt, was der Mensch seiner Seele aufgelastet hat, ist im materiellen Kosmos und in den feiner stofflichen Gestirnen gespeichert. Weil das so ist, wie es ist, kann jeder Seele die Möglichkeit zugestrahlt werden, entweder den Weg zu feinerstofflichen Gestirnen weiterzugehen oder eine weitere Einverleibung in Betracht zu ziehen, vorausgesetzt, dass diese Möglichkeit gegeben ist.
Zur Wiederholung. Immer wieder lesen und hören wir vom Fallwesen, die sich vom göttlichen Allgesetz abgewendet haben, um das Reich Gottes zu erobern, es zu Fall zu bringen und ein eigenes Reich zu gründen, das ihren Vorstellungen entspricht. Durch ihre Maßnahmen verschatteten sich diese göttlichen Wesen mehr und mehr und fielen in unzähligen Zeitfenster immer tiefer, wodurch sie sich mit ihren negativen Energien ummantelten. In Zeiträumen, die wir Menschen nicht ermessen können, entwickelte sich der menschliche Körper. Aus dem Prinzip der Verschattung und Verdichtung ergab sich die Einverleibung und somit die Inkarnation. In unzähligen Zeitfenstern entstand die Wiederverkörperung der Seele, die wiederholte Menschwerdung.
Liebe Mitmenschen, hören wir nun die Ausführungen von Gabriele unter der Überschrift »Alle, die Gottes Gesetz der Liebe und Nächstenliebe missachten, sind Krieger gegen Gottes Gesetz.« Wenn man die Menschheit von heute mit früheren Generationen vergleicht, dann zeigt sich durchwegs immer das kriegerische Verhalten gegen Mensch und Natur. Verbrechen, Kriege, Hungersnöte bis hin zu Pestilenzen ziehen sich von Generation zu Generation. Die heutige Menschheit glaubt, aufgeklärter zu sein als die zurückliegenden Generationen. Früher wurde vieles im Verborgenen getan, man bemäntelte es und schwieg. Heute ist es um vieles offener. Man tut es, ohne sich Gedanken darüber zu machen, dass man letzten Endes ein Krieger ist gegen Gottes Allliebe. Was in Vorzeiten vielfach im Verborgenen ablief, sind ähnliche Methoden wie heute. Zum Beispiel ist das Mittelalter für viele längst Vergangenheit. Fragen wir uns, ob die heutigen Methoden nicht ähnlich sind, nur dass man sie offen bemäntelt, indem man sie in den Mantel der Verteidigung eines Landes kleidet und die hungernden Menschen mit dem Mantel eines Bettelsystems ausstattet, wobei man das Volk zum Spenden auffordert. Was machen die Regierungen der sogenannten Wohlstandsländer? Sie bitten das Volk zur Kasse. Im Angesicht dieser Bettelei zahlt der Staat jährlich Milliarden an die übersatten reichen Kirchen.
Diese Zusammenhänge machen deutlich, dass man auf humane Art und Weise die Hungernden am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Heute sind es mehr oder weniger geschönte Methoden. In früheren Generationen waren es, wie gesagt, Verliese, Kerker, Scheiterhaufen und nicht zuletzt Kriege. oftmals auf Geheiß der Kirche mit ihren Kreuzzügen und Kreuzrittern, die die Menschen, ja ganze Völker, hinschlachteten. Und das im Namen des Jesus, des Christus. Heute wird alles geschönt und wohlweislich abgewogen, um dem Volk die Flanke Spenden, Spenden und Steuern zahlen und nochmals zahlen zu präsentieren. Zu allen Zeiten verlangte die Kirche von ihren Gläubigen, zu Kreuze zu kriechen, indem sie Mitglieder werden, um dem Kreuz, in Wahrheit dem Kreuz der Kirche, den entsprechenden Obolus zu leisten.
Wenn wir bedenken, dass alles Energie ist, ob sie positiv, also gottbewusst ist, oder scheinheilig positiv, gleich Gott geschönt, dann sollte uns bewusst sein, dass kein Jota an Energie verloren geht. Jegliche Energie, die von uns ausgeht, geht wieder in uns ein. Irgendwann ist in der Sternenwelt der Kulminationspunkt erreicht. Dann treffen uns die Aspekte, die wir, der Mensch, eingegeben haben. Noch einmal zusammengefasst bedeutet das, in Anbetracht der Speicherquellen im materiellen Kosmos müssen alle ungesunden, negativen Energien umgewandelt werden. Und das entweder vom Menschen oder nach dem Hinscheiden des Menschen von der entkörperten Seele. Die Kosmen sind nicht an Zeiten gebunden. Die kosmische Abstrahlung entspricht den Eingaben des Einzelnen. Wann und wie diese im Leben des Menschen wirksam werden, entscheidet jeder selbst.
Liebe Mitmenschen, der eine oder andere wird jetzt sicher fragen, wie können wir erkennen, was wichtig ist? Wo liegt die Hilfe? Die Antwort lautet: im Tag, in unserem Tag, in uns selbst. Und wir bekommen Hilfen aus der Sternenwelt. Wenn zum Beispiel der Mensch von zweiter oder dritter Seite auf seine negativen Verhaltensweisen angesprochen wird, so ist er meist empört. Die Empörung bringt sein Nervensystem in Wallung, das sich in seinem zentralen Nervensystem bemerkbar macht. Das Aufgebrachtsein hat inneliegend eine Botschaft. Es will sich uns mitteilen. Wenn wir uns diesbezüglich hinterfragen, erfahren wir, was in der Tiefe unserer fünf Komponenten vorliegt. Wer sind wir? Und wo werden wir sein, wenn unsere Seele ihr Haus, den Körper, verlässt, der für das Diesseits ihr Gefährt war? Alles, aber auch alles will uns etwas sagen. Unser Nervensystem kann mit einem Seismographen verglichen werden. Wenn wir uns über andere erregen und eventuell mit gleicher Münze zurückzahlen, dann meldet sich der Seismograph, unser verkrampftes Nervensystem, um einiges heftiger. Es ist aufgebracht, weil wir nicht erfassen, dass es uns eine Botschaft aus der Sternenwelt übermitteln möchte.
Weil die Dumpfheit vieler Menschen das Maß für alle Dinge und Situationen an die weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten abgegeben hat, gibt es auf der Erde so viele Menschen. Wenn wir uns selbst und unsere Mitmenschen beobachten, dann erkennen wir, dass sich eine große Zahl von Menschen mit Lappalien beschäftigt und sich eine menschliche Gruppierung von Gott, dem Ewigen, abgewendet hat und mit geschönten und geistig hinterhältigen Methoden und einem kriegerischen persönlichen Netzwerk von Machenschaften Menschen und Seelen umfängt. Ein weiteres Fangseil aus kirchlicher Sicht ist ein sinngemäßer Glaubenssatz, in dem es heißt, dass der Glaube ohne göttliche Werke genüge. Die göttlichen Werke jedoch können nur getan werden, wenn die Inhalte unseres Fühlens, Empfindens, Denkens und Redens weitgehend mit dem Allgesetz der Gottes- und Nächstenliebe übereinstimmen. Alles andere, das aus dem Wort Glauben gemacht wird, gehört zur Kirchenlehre.
Gleich einer Fata Morgana zieht sich folgende Aussage durch die Menschheit. Ich glaube an Gott, unseren himmlischen Vater, und an Christus, unseren Erlöser. Würde der Glaube als solcher genügen, ohne Werke der selbstlosen Gottes- und Nächstenliebe, dann gäbe es in unserer Welt keine Kriege, weniger Schicksalsschläge, keine Hungersnöte, und unsere Mutter Erde mit ihren Tieren und der Natur würde aufatmen. Ein Glaube ohne die schrittweise Erfüllung der 10 Gebote Gottes und der Lehren des Jesus von Nazareth und seiner Bergpredigt ist eine Fata Morgana, ist ein toter Glaube. Es ist bequem, die Lehrmeinungen kirchlicher Obrigkeiten zu befolgen. Denn man muss nicht darüber nachdenken, wenn es heißt, der Glaube allein genüge. Schauen wir den Tatsachen in die Augen. Kein Mensch, auch nicht der Kirchenobere, kann unsere Negativenergien aufheben. Auch dann nicht, wenn wir an kirchliche Lehraussagen glauben und die Augen davor schließen, wenn es heißt, uns selbst anzuschauen. Oder vor dem Hunger in dieser Welt. Oder vor der Tierquälerei und dem Tiermord. Oder wenn die Natur unter den triebgesteuerten Auswüchsen leidet, alles niederzumachen zum Wohle des Egoismus, weil der Glaube allein genüge und man sich den Anstrich gab, intelligenter zu sein als Gott.
Eine Frage an unsere Zuschauer. Woher kommt die Abhängigkeit vieler Menschen, wenn Gott, der Ewige, jedem Menschen den freien Willen zur Selbstentscheidung und zur Verantwortung für sein Tun und Nichttun überließ? Der freie Wille ist in Gott und im Urgrund unserer Seele, weil wir im Urgrund unserer Seele Söhne und Töchter Gottes sind. Weil Gott, der Ewige, nach seinem Gesetz, gleich seiner Ordnung jedem Menschen den freien Willen überließ, der im Urgrund jeder Seele angelegt ist, so ist auch jeder Einzelne von uns für seinen Tag, für sein Tun und Nichttun selbst verantwortlich. Um aus dem Dilemma der Abhängigkeiten herauszukommen, gab Gott durch Mose den Menschen die 10 Gebote. Auszüge aus dem Gesetz des Reiches Gottes und Jesus die Himmelslehre, die Bergpredigt. Das ist der Weg ins höhere Leben und es gibt keinen anderen Weg.
Die Institutionen Kirche haben ihre Dogmen, Riten, Traditionen und Kirchengesetze, die für die Menschen Gültigkeit haben, die kirchengläubig sind und einen Gott der Kirche anbeten. Gott, der Ewige, ist die Freiheit, die allumfassende ewige Liebe und Nächstenliebe. Sein Geist wirkt in keiner Tradition, in keinem Ritual, in keinem Kirchengesetz, in keinem Dogma. Gott ist die Freiheit. Und der freie Geist wirkt in der ganzen Unendlichkeit und im Urgrund der Seele jedes Menschen. Jeden Tag entscheidet jeder Mensch selbst über sein Erdenleben und über den Werdegang seiner Seele. Prüfen Sie selbst. Sie sind frei in Ihrem Glauben.
Liebe Mitmenschen, Glaube da, Glaube dort, Jede äußere Religion hat ihren Glauben. Doch es gibt ausschließlich nur einen Gott. Einerlei, welche Religion ihnen den Glauben nahebringen möchte, es ist und bleibt eine Art Fata Morgana, dann, wenn man nur glauben soll, ohne Werke. Kein Mensch kann ihnen beweisen, dass Gott, der allmächtige Geist, in ihnen wohnt und dass sie Gott im Urgrund ihrer Seele, also in sich selbst, erfahren können. Ein Mensch im Geiste der Wahrheit sollte seinen Glauben aktivieren, indem er schrittweise das tut, was ihm Gott, der Ewige, durch Mose lehrte und Jesus, der Christus, in seiner Bergpredigt. Erfahren wir mit der Zeit, dass Gott in uns, in jedem Menschen wohnt, dann haben wir zum einen eine Lebensperspektive, zum anderen ein Ziel, das aktiver Glaube heißt.
Jeder von uns ist gefragt, ob er bestrebt ist, Gott in sich zu erfahren und zu erleben, oder ob er es anderen überlassen will. Zum Beispiel den Kirchenmännern, die den passiven Glauben predigen. Ein einfaches Beispiel aus unserem Alltag herausgegriffen. Bei Ihnen zu Hause kommt ein Paket an. Sie sagen sich, oh ja, ich glaube, dass darin der Inhalt ist, den ich bestellt habe. Wenn Sie das Paket nicht aufschnüren, dann bleibt es beim Glauben, dass es das von Ihnen Bestellte beinhaltet. Öffnen Sie das Paket, wenn Sie annehmen, dass der Inhalt, den Sie bestellt haben, etwas Kostbares ist? Oder lassen Sie das Paket mit dem kostbaren Inhalt von jemand anderen öffnen, der den von Ihnen geschätzten Inhalt nicht kennt? Liebe Mitmenschen, ähnlich ist es, wenn wir nur glauben, dass Gott in uns wohnt und nicht bereit sind, uns für ihn, für Gott, für das Kostbare in uns zu öffnen. Wir könnten uns mit dem zugeschnürten Paket vergleichen. Wir Menschen müssten uns öffnen, indem wir schrittweise tun, was uns Gott durch Mose lehrte, die 10 Gebote, und Jesus in seiner Bergpredigt. Wir, jeder einzelne von uns, muss irgendwann zu dem kostbaren Inhalt finden, der in uns lebendig ist, der in uns das Leben ist. Es ist Gott, das Licht des himmlischen Vaters. Kein anderer kann für uns den kostbaren Schatz in uns heben. Wir allein müssen es tun. Jeder von uns weiß, die Zeit eilt immer mehr und die Stunden fliegen. Wir könnten jetzt und heute beginnen, das Paket uns selbst zu öffnen, um dem kostbaren Inhalt, Gott in uns, näher zu kommen.
Liebe Mitmenschen, am Ende Ihrer Darlegungen gibt Gabriele Ihnen, uns allen, Folgendes mit. Darf ich, Gabriele, Sie animieren, Ihre kostbaren Tage zu nützen in dem Bewusstsein, Gott in Ihnen, Gott in uns. Wer sich tagtäglich die Mühe macht, um dem kostbaren Schatz in sich selbst näher zu kommen, wird an sich selbst erleben, dass es sich mehr und mehr zum Positiven hin verändert. Mit der Zeit fühlt er sich glücklicher, freier und spürt ein gewisses Geborgensein, das von innen kommt. Das könnte eine gewisse Antwort Gottes, unseres himmlischen Vaters sein. Sie selbst sind gefragt, ihren inaktiven Glauben zu aktivieren, indem sie ihn zur Gewissheit werden lassen, Gott in ihnen, Gott in jedem Menschen, in der Natur, in dem Tier, in der ganzen Unendlichkeit. Mit der Zeit werden sie sich zum Positiven verändern. Ihre Gefühle werden feiner, ihre Gedanken lichter und sie merken, Gott ist Liebe.
Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, mit diesen Worten, ja, mit diesem Ausblick und mit herzlichen und verbindlichen Grüßen schließt Gabriele ihre Erläuterungen über das Wort der Sterne an den Menschen, den Mikrokosmos und an seine Seele. Wenn Sie möchten, können Sie den Inhalt der heutigen Sendung nachlesen. Eine gleichnamige Broschüre zur Sendung ist im Handel erhältlich. Wir freuen uns, dass Sie heute mit dabei waren und wünschen Ihnen, uns allen, ein Leben mehr und mehr im Bewusstsein der Liebe Gottes in uns. Wir verabschieden uns von Ihnen mit einem herzlichen Gott zum Gruß.